das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Susanne Daubner.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend.
Der Bundeskanzler hatte einen vollgepackten Tag heute, denn bevor er sich da eben in der Ballarena der ARD in Berlin den Fragen des Publikums stellte, war er wie zahlreiche andere EU-Staats- und Regierungschefs nach Paris gereist, zu einem spontanen Treffen, zu dem Frankreichs Präsident Emmanuel Macron geladen hatte. Denn die vergangene Woche, die hat Spuren hinterlassen. Erst stellten die USA die Solidarität mit Europa praktisch in Frage. Und dann machte US-Präsident Donald Trump einen Vorstoß, um den Krieg gegen die Ukraine zu beenden, der überhaupt nicht mit den europäischen Partnern abgesprochen war. Und während russische und amerikanische Unterhändler morgen in Saudi-Arabien erste Gespräche aufnehmen, versuchten die Europäer also in Paris aus der Schockstarre zu kommen. Verena Bünden.
Emmanuel Macron hat eilig eingeladen. Seine Last-Minute-Gäste empfängt er betont freundschaftlich. Ganz klar, hier geht es um Bilder der Geschlossenheit, gerichtet an US-Präsident Trump. So schnell wie möglich wollen die 8 Staaten abstimmen, welchen Beitrag sie zur Friedenssicherung in der Ukraine leisten können und wie sie die Sicherheit Europas in Zukunft garantieren und finanzieren wollen, falls die USA sich zurückziehen. Es ist der Versuch, sich einen Platz am Verhandlungstisch zu erkämpfen. Der exklusive Kreis im Élysée-Palast steht unter Zeitdruck. Denn er ist im Trump-Tempo unterwegs. US-Außenminister Rubio ist in Saudi-Arabien angekommen. Morgen schon wird er dort Sondierungsgespräche mit den Russen führen. Deren Außenminister Lavrov, noch in Moskau, will die Europäer auch weiterhin nicht dabei haben. Ich weiß nicht, was Sie am Verhandlungstisch zu suchen haben. Wenn Sie raffinierte Ideen über das Einfrieren des Konfliktes aushecken wollen und in Wahrheit Ihrer Gewohnheit und Ihrem naturell folgend eine Fortsetzung des Krieges meinen, wieso sollte man Sie dann einladen? Der ukrainische Präsident Selenskyj meldet sich heute aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Bislang ist auch er nicht bei den Gesprächen eingeplant und will Entscheidungen über den Kopf der Ukraine hinweg nicht anerkennen. In einem ARD-Exklusivinterview hat er vorab Zweifel geäußert, dass die Europäer sein Land ohne die USA schützen können. Ich glaube, dass Europa in diesen 3 Jahren stärker geworden ist. Die Produktionskapazitäten wurden erhöht, die technologische Stärke weiterentwickelt, die Bereitschaft ist größer geworden. Aber was die Truppenstärke angeht, die Anzahl der Kampftruppen, der Flotte, was die Luftwaffe angeht, die Drohnen, ich denke ehrlich, dass Europa heute schwach ist. Im Élysée wird auch über europäische Friedenstruppen gesprochen. Dabei ist von der erhofften Geschlossenheit wenig spürbar. Der Kanzler muss vorzeitig zurück nach Berlin und kann sich zwar Schulden vorstellen zur besseren Verteidigung Europas, aber keine Entsendung der Bundeswehr in die Ukraine.
Es ist völlig verfrüht und der völlig falsche Zeitpunkt, diese Diskussion jetzt zu führen. Ich bin sogar ein wenig irritiert über diese Debatten, das will ich ganz offen sagen. Hier wird über die Köpfe der Ukraine hinweg, über das Ergebnis von Friedensgesprächen, die nicht stattgefunden haben und mit denen die Ukraine nicht Ja gesagt hat und nicht am Tisch gesessen hat, über mögliche Varianten von Ergebnissen gesprochen.
Der Abschied ist wieder demonstrativ herzlich. Doch es bleiben Differenzen, gerade bei den Friedenstruppen. Eine britische Führungsrolle dabei kann sich Premierminister Starmer vorstellen, aber nur bei Unterstützung durch die USA. Auch Frankreich, Schweden und die Niederlande sind für Truppenentsendungen offen. Polen dagegen bremst gemeinsam mit Deutschland. Spanien und Italien scheinen unentschlossen. Das Pariser Treffen will der Auftakt sein zu weiteren Verhandlungen und zeigt, es bleibt ein Kraftakt, Europas Verteidigung neu zu definieren.
Und darüber habe ich am Abend mit Claudia Major gesprochen, Sicherheitsexpertin der Stiftung Wissenschaft und Politik, die am Wochenende natürlich auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz war. Guten Abend, Frau Major.
Guten Abend, ich grüße Sie.
So oft haben wir in der Vergangenheit gehört, das war jetzt der Weckruf, der die Europäer endlich vereint auftreten lässt. Und dann ist doch nichts passiert. Heute, nach diesem spontanen Treffen in Paris, sehen Sie da irgendwelche Zeichen jetzt, dass es diesmal anders ist?
Also ich kann diesen Begriff Weckruf oder das ist die Stunde Europas auch nicht mehr hören. Und bin deshalb etwas zurückhaltend, das Paris-Treffen heute einzuschätzen. Ja, das war ein wichtiges Symbol, es war ein wichtiges Signal, auch mit Blick auf die Zusammensetzung. Also es waren EU-Staaten und NATO-Staaten, es war die Europäische Kommission dabei und der NATO-Generalsekretär. Also es ist eine gute Mischung, wo man auch über die institutionellen Grenzen hinausgeht. Was daraus kommt, werden wir erst in den nächsten Tagen sehen. Und da bin ich doch etwas zurückhaltend, leider.
Was in den nächsten Tagen ansteht, ist, dass Russland und die USA ab morgen verhandeln. Die Europäer sollen da vorerst nicht mit am Tisch sitzen. Welches Paket müssten die Europäer denn schnüren und anbieten, um da doch noch einen Platz zu bekommen?
Mit am Tisch sitzt nur der, der wirklich was anbieten kann. Und deswegen ist jetzt die Herausforderung für die Europäer meines Erachtens drei Dinge zu tun. Das eine ist ein Paket zur Stärkung der Ukraine. Beispielsweise, dass sie noch mal überlegen, ob man die eingefrorenen russischen Vermögenswerte nicht doch nutzen kann. Dass sie eine Verpflichtung gegenüber der Ukraine, eine finanzielle Verpflichtung auf den Weg bringen. Meinetwegen 40 Milliarden in diesem Jahr und darüber hinaus einen festen Satz von ihrer Wirtschaftskraft. Dass sie militärisch noch mal schauen, wie sie die Ukraine stärken können, damit sie nicht irgendeinen Siegfrieden akzeptieren muss. Also das erste, Ukraine stärken. Das zweite ist, ihre eigenen Pläne für einen Waffenstillstand vorlegen. Wie wollen sie ihn absichern? Was sind sie bereit, mit Blick auf Truppen und Ausrüstung bereitzustellen? Und dann können sie auch die USA darum bitten, bestimmte Lücken in Schlüsselbereichen wie Aufklärung, wie Luft- und Raketenabwehr, Flug- und Raketenabwehr mit zu unterstützen. Und das Dritte wäre, die eigene Verteidigung zu stärken und zu zeigen, dass sie wirklich verstanden haben, dass sie mehr für ihre eigene Verteidigung und mehr für die Ukraine machen müssen. Und das wäre beispielsweise eine Selbstverpflichtung, auf 3% oder mehr für die Verteidigungsausgaben zu gehen, sodass es glaubwürdig gegenüber den USA, Russland, der Ukraine und der eigenen Bevölkerung ist. Wenn sie es schaffen, so ein Paket zu schnüren und auch bestimmte rote Linien zu übertreten, beispielsweise die Schuldengrenzen in der Europäischen Union für Verteidigung rauszunehmen, dann wäre das ein starkes Signal und dann steigen die Chancen, dass nicht über ihre Köpfe verhandelt wird, sondern dass sie mitverhandeln können. Und das sollte ja das Ziel sein.
Die USA haben jedenfalls klargemacht, sie werden keine Truppen senden, um einen Waffenstillstand oder was auch immer da jetzt ausverhandelt wird, abzusichern. Wären die Europäer denn überhaupt in der Lage, das selbst zu stemmen mit Truppen in der Ukraine?
Das wird für die Europäer eine riesengroße, schwierige Aufgabe, die sie alleine kaum schaffen könnten. Es braucht Masse, je nachdem, welches Modell man verfolgt. Einige reden von 40.000 bis 50.000 westlichen Soldaten zusätzlich zu den ukrainischen. Andere reden von 100.000 bis 150.000. Aber diese Masse haben die Europäer momentan nicht. Oder sie müssten es aus ihrer eigenen Verteidigung rausnehmen. Also sie müssten beispielsweise Truppen aus der geplanten Verteidigung des Baltikums oder anderen Regionen rausnehmen, dort die eigene Verteidigung schwächen, um sie in die Ukraine zu bringen. Und das ist natürlich eine umstrittene Frage. Also die Masse ist schwierig zu erfüllen und vor allen Dingen fehlt es ihnen an sogenannten Schlüsselfähigkeiten wie Aufklärung, wie Flug- und Raketenabwehr, wie Zielerfassung, die sie zu wenig haben oder gar nicht haben, die nur die USA haben. Und deshalb wäre es sehr sinnvoll, dass sie für diese spezifischen Fähigkeiten die USA um Unterstützung bitten. Aber insgesamt ist wirklich die Frage, haben sie die Masse, haben sie die politische Geschlossenheit, um das überhaupt machen zu können?
Aber wenn ohne die USA keine wirklich robuste Abschreckung in der Ukraine vorstellbar ist, wäre das dann nicht wie auch eine Einladung an Wladimir Putin, Europa dann weiter zu testen?
Diese Absicherung von dem Waffenstillstand ist tatsächlich zentral. Denn wir müssen davon ausgehen, von allem, was wir aus Moskau bislang hören, dass Russland seine Ziele nicht verändert hat, dass es immer noch die Staatlichkeit, die Eigenständigkeit der Ukraine in Frage stellt und dass es auch immer noch auf die europäische Sicherheitsordnung abgesehen hat, also diese zu verändern. Und so, wie es bislang läuft, konnte Russland seine Ziele erreichen. Das heißt, die Lernkurve, die Erfahrung, die Russland aus den letzten 3 Jahren ziehen kann, ist, wenn es lang genug durchhält, kann es mit Krieg führen, seine Ziele erreichen. Präsident Trump hat Putin bereits vor den Verhandlungen zentrale Forderungen erfüllt. Kein NATO-Beitritt für die Ukraine. Russland und die USA verhandeln direkt über die Ukraine hinweg, als wäre sie kein souveräner Staat mehr. Die Annexionen, die russischen Annexionen werden de facto anerkannt. Das heißt, Russland hat de facto seine Ziele schon erreicht. Und wenn es dann einen Waffenstillstand gibt, der nicht gut abgesichert ist, kann es Russland natürlich dazu verführen, den zu testen, um seine Ziele endgültig zu erfüllen. Und deswegen ist diese Absicherung so enorm zentral. Und deswegen müssen die Europäer sich umgehend überlegen, wie sie das auf die Beine stellen wollen, wie die USA doch noch mit ins Boot geholt werden kann. Denn es geht eben nicht nur um die Ukraine, sondern es geht dahinter auch um die europäische Stabilität und Sicherheit in den kommenden Jahren. Ein schlecht abgesicherter Waffenstillstand erhöht letztlich die Gefahr für den nächsten Krieg in Europa. Und das sollten wir auf jeden Fall verhindern.
Frau Major, ich danke Ihnen für Ihre Einschätzung nach Berlin.
Ich danke Ihnen.
Und zu dem heutigen Sondertreffen in Paris, auf dem die Europäer eine gemeinsame Linie suchten, hat unser Brüssel-Korrespondent Christian Feld vom Westdeutschen Rundfunk folgende Meinung.
Einmal im Jahr, gerne zum Jahreswechsel, erleben wir ein beliebtes Ritual. Die Muckis sind schlaff, das Schnaufen beim Joggen geht schnell ins Japsen über. Also anmelden im Fitnessstudio, Bauch, Beine, Po, doch es bleibt leider oft bei Worten. Ein ähnlich kraftloses Ritual haben die Europäer oder der europäische Teil der NATO bisher aufgeführt. Einmal im Jahr, gerne bei der Münchner Sicherheitskonferenz, war zu hören, wir müssen mehr für unsere eigene Sicherheit in Europa tun. Jetzt aber wirklich. Doch es blieb leider oft bei Worten. Genau das rächt sich jetzt. Donald Trump kann vor Kraft kaum gehen. Seine Pläne bespricht er nicht zuerst mit seinen Verbündeten, sondern mit dem Mann, der einen brutalen Krieg begonnen hat. Trumps Leitmotiv ist das Recht des Stärkeren. Natürlich ist das falsch. Natürlich darf so ein Verhalten nicht siegen. Doch was nutzt das Lamentieren? Der Fingerzeig auf frühere gemeinsame Beschlüsse zur Unterstützung der Ukraine. Das wird den US-Präsidenten nicht beeindrucken, fürchte ich. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Variante 1. Trumps Brachialmethode aus guten Gründen ablehnen. Nur mit was will man Druck ausüben? Eine Kraftprobe mit ihm ist riskant. Am Ende könnte darunter vor allem die Ukraine leiden. Könnte erst recht ein Diktatfrieden stehen. Variante 2. Europa macht Krafttraining im Turbogang und zeigt Geschlossenheit sehr schnell nach dem heutigen Treffen in Paris. Ja, Trump könnte sich in seiner Gangart bestätigt fühlen. Und ja, das ist bitter. Aber vielleicht bremst das erstmal den Alleingang. Und wenn nicht, wenn der US-Präsident die alte Ordnung bewusst abreißen will, dann ist es umso nötiger, dass Europa an den eigenen Muskeln arbeitet.
Die Meinung von Christian Feld. Und wenn Sie sich fragen, wie die Ukraine diesen ganzen Entwicklungen gegenübersteht und das so sieht, dann empfehle ich Ihnen das exklusive Interview, das unsere Kollegin Sandra Maischberger mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky geführt hat, das Sie jederzeit in der ARD-Mediathek finden. Und damit zu weiteren Themen, die die Menschen vor der Bundestagswahl am kommenden Sonntag bewegen, um die es heute Abend in der ARD-Wahlarena vor unserer Sendung ging. Migration, Rente, Pflegenotstand, die wirtschaftliche Lage Deutschlands oder die Folgen des Klimawandels. Zu all dem hatte das Publikum Fragen, die es den Kanzlerkandidaten von SPD, Union, Grünen und AfD stellen konnte. Und welche Antworten die Menschen von Olaf Scholz, Friedrich Merz, Robert Habeck und Alice Weidel bekamen, das fasst Gabriele Dunkel zusammen.
Der erste Kanzlerkandidat, der sich den Fragen der 150 Bürgern stellt, Friedrich Merz von der Union. Thema Wirtschaft. Wie will die Union ihre Pläne umsetzen?
Schönen guten Abend, Herr Merz. Ja, machen Sie sich ehrlich, Herr Merz, was kommt auf uns zu? Welche Belastungen, welche Zumutungen?
Anstrengung, Ärmel aufkrempeln, anpacken und alle zusammen wieder eine größere Wirtschaftsleistung.
Was heiße das konkret, wird nachgefragt.
Wir sagen durchaus schon auch Zumutung, Bürgergeld. Diejenigen, die nicht arbeiten, aber arbeiten können, werden in Zukunft kein Bürgergeld mehr bekommen.
Landwirt Tobias Schiek will wissen, wie das Klimakonzept der Union aussehe. Merz gibt zu, dass das Thema im Wahlkampf derzeit nur eine geringe Rolle spiele. Doch die Union habe einen Plan.
Es ist nur die Frage, wie lösen wir das? Wollen wir das isoliert alleine machen in Deutschland? Oder wollen wir es so machen, dass andere sagen, das, was die Deutschen da machen, könnte sogar ein Beispiel sein für uns. Wir sind innovativ, wir sind mit neuen Technologien unterwegs und wir sorgen dafür, dass damit in Deutschland vielleicht sogar Geld verdient wird.
Nach ihm kommt der noch amtierende Kanzler Olaf Scholz. Soziale Themen stehen im Vordergrund. Pflege, Renten, Miete. Marina Becker aus Bochum hat 45 Jahre gearbeitet und lebe trotzdem an der Armutsgrenze. Ob das gerecht sei, fragt sie. Scholz verspricht:
Das wird Ihnen jetzt nichts mehr helfen, aber keine Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters, genug ist genug und ich finde, das muss so bleiben. Zweitens, ich bin für eine Garantie des Rentenniveaus, die Renten müssen so steigen wie die Löhne. Und die dritte Sache, das, was Sie machen konnten, dass man nach 45 Jahren etwas früher in Rente gehen kann ohne Abschläge, das ist auch weiterhin gerecht.
Ebenfalls ungerecht seien die hohen Mieten, heißt es. Was will die SPD machen?
Erstens bin ich dafür, dass wir ein starkes Mietrecht haben und bestimmte Dinge auch abschaffen, die heute dazu führen, dass Mieten manchmal dramatisch immer wieder gesteigert werden, wie zum Beispiel das Modell mit den ganzen möblierten Wohnungen.
Auch Alice Weidel, Kanzlerkandidatin der AfD, wird zum Thema Pflege befragt. Wie will die AfD die steigenden Beiträge und Kosten in den Griff bekommen?
Bekommen Sie in den Griff, indem die Einzahlung und die Auszahlung sich die Waage halten. Und das ist eben das Ungleichgewicht, was entstanden ist. Und das kann so nicht sein. Und wir werden das in einer Regierung stoppen.
Und warum, wird gefragt, wolle die AfD aus der EU austreten?
Wir fordern nicht den Austritt aus der EU. Wir sagen ganz klar, dass die EU ihre Kompetenzen überschreitet. Und wir brauchen einen Kompetenzrückbau der EU, weil die EU einfach auch Verordnungen erlässt, Stichwort Verbrennerverbot, Stichwort Heizungsgesetz, die wir für völlig falsch halten.
Als letzter stellt sich Robert Habeck, der Kanzlerkandidat der Grünen, den Fragen. Auch hier ist das Thema soziale Gerechtigkeit eine wiederkehrende Frage.
1100 Euro bleiben mir zum Leben nach 50 Jahren Arbeit. Wie soll das funktionieren? Erklären Sie mir das bitte. Oder jeder Politiker hier.
Mehr, das kann ich Ihnen nicht versprechen. Ich würde lügen und ich glaube, jeder, der Ihnen das verspricht, weiß nicht, wie er es finanzieren soll. Alle wissen, dass das Rentensystem, weil die Gesellschaft älter wird, unter Druck steht. Was ich Ihnen versprechen kann, ist die Fortsetzung der Regeln, wie wir bisher haben. Und das wird schon ein Abwehrkampf, weil Sie hatten ja Herrn Merz vorhin hier, weil das genau in Frage gestellt wird. Also Rentenniveau mit 48%.
Eine Handwerkerin will wissen, was möchten die Grünen tun, damit wieder in Deutschland investiert werde?
Kurzfristig für eine begrenzte Zeit eine sehr hohe steuerliche Abschreibung und für die Unternehmen, junge Unternehmen, Start-up-Unternehmen, die noch keine Steuern zahlen oder nicht so viele, wird das Geld sozusagen als Bonus wieder ausgezahlt. Das würde sofort diese Investitionszurückhaltung, die wir jetzt ja seit 2 Jahren gesehen haben, lösen.
Viele Themen, viele Fragen, viele Lösungsvorschläge. Noch bleiben 6 Tage bis zur Wahl.
Und dazu jetzt Matthias Deiß, der stellvertretende Leiter unseres ARD Hauptstadtstudios. Matthias, die Gesichter waren bekannt, viele der Positionen auch. Aber hat man denn heute Abend etwas Überraschendes auch gehört?
Also dieser direkte Austausch mit dem Bürger hat in Teilen zumindest dazu geführt, dass man mal etwas Persönliches erfahren hat. Friedrich Merz zum Beispiel, der ja den Erstaufschlag hatte, hat berichtet, dass er in Berlin zum Leidwesen seiner Personenschützer ab und zu noch S- und U-Bahn fährt und dass der wichtigste Beruf, den wir in Deutschland haben, für ihn der des Lehrers sei. Alice Weidel, das habe ich so auch noch nicht oft gehört, hat von ihren Kindern erzählt. Ihr Ältester habe heute Geburtstag und müsse wegen des Wahlkampfes eben nun ohne sie feiern. Robert Habeck und Olaf Scholz habe ich nichts gehört, was ich bisher nicht wahrgenommen hatte. Olaf Scholz kam ja direkt vom Krisengipfel aus Paris. Dafür war er sehr ruhig und aufgeräumt, ruhiger und weniger kämpferischer als bei den Wahlauftritten zuletzt. Das finde ich, muss man sagen, gilt insgesamt für alle und ist sicherlich auch der Tatsache geschuldet, dass sie nacheinander aufgetreten sind und nicht gegeneinander in den Ring gestiegen sind.
Kann man denn sagen, wer da am meisten bei den Wählerinnen und Wählern punkten konnte?
Oh, das ist schwer. Wirklich viel Applaus, das ist mir aufgefallen, hat eigentlich keiner bekommen. Alice Weidel hat versucht, einen zugewandten Eindruck zu machen. Sie war die Einzige, die sich getraut hat zu sagen, dass sie eine Frage nicht beantworten kann. Nämlich die Frage, ob man Social Media für Kinder und Jugendliche unter 16 verbieten solle. Olaf Scholz hat den meisten Applaus ganz am Schluss bekommen, als er an Alice Weidel übergeben hat und gesagt hat, dass man mit ihrer Partei nie zusammenarbeiten dürfe. Robert Habeck hat den meisten Applaus für seine Forderung, die Macht der Internetkonzerne zu begrenzen, bekommen. Ansonsten ist er viel für die aktuellen Probleme als Teil der Bundesregierung auch verantwortlich gemacht worden. Ja, und Friedrich Merz, der hat seine Forderung nach einem härteren Migrationskurs verteidigt. Dafür hat er wenig Applaus bekommen, obwohl laut den Umfragen ja eine Mehrheit in der Bevölkerung diesen Kurs stützt. Alles in allem viele Fragen, viele Antworten und damit hoffentlich für den einen oder anderen ein Stück weit mehr Klarheit für die eigene Wahlentscheidung.
Das war die Idee dahinter. Vielen Dank, Matthias, nach Berlin. Und wir bleiben bei der Bundestagswahl und schauen auf eine Partei, die noch vor wenigen Monaten nicht mal in Reichweite der 5%-Hürde schien. Doch auch dank Heidi Reicheneck, einer der beiden Spitzenkandidaten, erlebt die Linke plötzlich einen Umfrageaufschwung. Reicheneck's Wutrede im Bundestag in Richtung Union, die schaut Millionen in den sozialen Netzwerken. Generell hat die Linke die Online-Plattformen im Wahlkampf für sich genutzt. Sogar diese drei Politveteranen sind da präsent. Nun ja, Bodo Ramelow, Gregor Gysi und Dietmar Bartsch hatten sich ja zur Mission Silberlocke formiert. Über deren drei Direktmandate sollte ja dann der Einzug in den Bundestag doch noch geschafft werden. Das scheint nun auch so zu klappen. Insbesondere bei jungen Wählerinnen und Wählern kommt die Linke derzeit gut an. André Katschall hat mittendrin in Berlin hinter die Kulissen des Wahlkampfs der Linken und der Mission Silberlocke geblickt.
Auferstanden aus dem Umfragetief. Die Linke ist wieder im Rennen. Besonders in den Hochburgen im Osten Deutschlands, zum Beispiel in Berlin-Treptow-Köpenick. Der Spitzenkandidat hier, Gregor Gysi, der 77-Jährige, ist wieder im Wahlkampf und muss neuerdings nebenbei viele Kurzvideos produzieren. Denn die Partei setzt stark auf die Jugend und auf Social Media.
Gregor, was sagst du dazu, dass die Leute uns aktuell die Bude einrennen und wir viele neue Mitglieder begrüßen dürfen?
Ja, das ist fantastisch. Das sind ja überwiegend junge Leute, weil das zeigt, dass wir eine Zukunft haben.
Diese Zukunft ist allerdings noch nicht endgültig gesichert. Nach dem Bruch mit Sarah Wagenknecht sah es zunächst nicht gut aus für die Linke. Dann kam die Idee zur Mission Silberlocke. Die Allstars Gysi, Ramelow und Bartsch sollten die Stammwählerschaft mobilisieren.
Dass wir so einen Zulauf von jungen Leuten bekommen, nein, damit habe ich nicht gerechnet. Vor allen Dingen, als wir drei uns zur Silberlocke entschlossen haben, wussten wir, das ist was für die Medien ist. Daran kommt man nicht vorbei. Dann wussten wir, das ist was für die älteren Leute. Aber wie die Jungen reagieren, wussten wir nicht. Ich hätte auch sagen können, die drei Alten zu Hause und sollen mal zu Hause bleiben.
Während Gysi noch immer ganz klassisch die Seele füllt, hat die Partei plötzlich auch Erfolg auf TikTok.
Wenn ich mir das zum Beispiel angucke, also die Union will 50 Milliarden Steuererleichterungen für die reichsten 10%. Da frage ich mich erstens, warum brauchen die das?
Videos von Spitzenkandidatin Heidi Reichenegg werden millionenfach geklickt. Und an der Basis machen die vielen jungen Neumitglieder Straßenwahlkampf. Zum Beispiel Aleph Koban.
Ich bin eingetreten, nachdem Sarah Wagenknecht ausgetreten ist. Also Anfang letzten Jahres tatsächlich.
Sie traf auf eine Partei, die bislang eher einen Rentnerüberschuss hatte. Das wurde Koban auch gleich beim ersten Treffen klar.
Ich war mit einer anderen unter 35 und die anderen fünf Frauen haben alle ihre Männer überlebt und waren alle über 85.
Schön, danke.
Straßenwahlkampf, für die Linke immer noch harte Arbeit. Kaum jemand lässt sich an diesem Abend auf ein Gespräch ein.
Do you want gummy bears from the left part?
Dennoch sehen sie sich hier im Aufwärtstrend. Mehr als 81.000 Mitglieder hat die Partei inzwischen, ein Allzeithoch. Bei einigen Jungen ziehen klassisch linke Themen eben noch immer.
Mein Herz schlägt gerade dafür inhaltlich, dass wir wieder normal bezahlbar leben können. Das heißt, ich begrüße das, dass die Linke sich für einen Mietendeckel einsetzt. Meine Miete ist extrem gestiegen, meine Heizungskosten sind extrem gestiegen. Ich arbeite in der Bildung, das heißt, ich verdiene nicht viel.
Minka Dott ist schon wesentlich länger dabei. Mehr als 10 Jahre saß sie im Berliner Landesparlament. Auch sie wurde vom plötzlichen Mitgliederzulauf überrascht. Die Euphorie der jungen Genossinnen und Genossen gelte es jetzt in Realpolitik umzumünzen.
Die sind jetzt sozusagen Politiker des Herzens. Und denen fehlt nur noch so ein bisschen Grundlage, warum und weshalb und was kann man machen. Weil alleine klagen und alles besser wissen, das bringt am Ende auch nichts.
Ich bedanke mich bei euch.
Am Ende könnte es für die Linke wieder reichen, in den Bundestag einzuziehen. Sollte ihr das gelingen, hätte sie völlig unterschiedliche Wählergruppen vereint. Ganz junge und ganz alte.
Von ihrer Heimat ist vielerorts kaum mehr übrig als Schutt und Asche. Der Gazastreifen, gezeichnet von den monatelangen Angriffen Israels im Krieg gegen die Terrormiliz Hamas, nach deren Überfall auf Israel am 7. Oktober 2023. Die medizinische Versorgung vor Ort reicht bei weitem nicht aus. Damit Kinder, die in diesem Krieg verletzt wurden, die Hilfe bekommen, die sie benötigen, haben sich Dutzende deutsche Hilfsorganisationen dafür eingesetzt, sie zur Behandlung nach Deutschland zu holen. Vor einigen Monaten scheiterte das noch an Sicherheitsbedenken der Bundesregierung. Inzwischen können Kinder in Einzelfällen hierzulande behandelt werden. Vera Rudolph und Cosima Gill.
Endlich macht sich Khaled Al-Hassan von der Refugees Foundation in Köln auf den Weg. Darauf hat er lange gewartet. Er fliegt gleich nach Kairo, um ein Mädchen aus Gaza abzuholen. Sie soll in Deutschland behandelt werden.
Wir holen die kleine Patientin ab. Sie heißt Malik. Sie ist 6 Jahre alt und sie hat eine komplexe Bauchverletzung aus dem Gaza-Krieg.
Vor Monaten konnte Malak mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern aus Gaza nach Ägypten fliehen. Deutsche und lokale Hilfsorganisationen haben dann alles probiert, mussten bürokratische Hürden überwinden, damit sie in Deutschland behandelt werden kann.
Für die kleinen Patienten habe ich ein Spielzeug geholt, Nackenkissen, ein paar Süßigkeiten auch, damit sie sich wohlfühlt, also während der Flug.
In Kairo wartet Malak mit ihrer Mutter und ihrer Schwester. Beim Treffen erzählen sie, wie Malak am Bauch verletzt wurde. Ein israelischer Panzer soll geschossen haben, als sie in der Nähe war. Malak lag am Boden. Sie wurde an der Wirbelsäule und im Bauch getroffen. Menschen sind zerfetzt worden. Es gab welche, die ein Bein verloren haben oder deren Gedärme raushingen. Wir haben nur noch geschrien. Danach wurde Malak im Gazastreifen operiert. 2-mal. Doch noch immer besteht die Gefahr eines Darmverschlusses. Das wollen Ärzte in Deutschland operieren. Malak weiß, wo es hingeht. Die Kosten für Flug und Behandlung übernehmen Hilfsorganisationen wie die von Khaled Al-Hassan. In Deutschland angekommen, übergibt er Malak und ihre Mutter an eine Gastfamilie und die Ärzte in Bad Kreuznach.
Ja, oh, kleine Maus. Hab auch noch was mitgebracht für dich hier. Hm? Malak hat hier eine Bauchwandlücke, durch die sich der Darm hindurchdrängt. Und wenn es da zu einer Einklemmung kommt, dann entsteht ein Darmverschluss. Und der Darmverschluss kann tödlich enden.
Dass Malaks Mutter mitdurfte, ist besonders. Zunächst galt für Begleitpersonen ein Einreiseverbot wegen Sicherheitsbedenken. Jetzt dürfen in Einzelfällen weibliche Begleitpersonen von Kindern mitkommen. Alle Fälle werden in Ägypten überprüft.
Wir haben über ein Dreivierteljahr gearbeitet, gekämpft richtig, dass es irgendwann mal möglich wird, dass auch Kinder zu uns kommen dürfen.
Die Ärzte hoffen, auch weiteren kleinen Patienten helfen zu können. Malaks Mutter zeigt uns Bilder aus dem Gazastreifen. Unser Haus ist das hier. Es gibt kein Haus mehr. Trotzdem, die Familie will zurück nach Gaza. Malaks Vater ist immer noch dort. Ich wünsche mir, dass wir wieder ein normales Leben führen können. Dass meine Töchter wieder gesund werden und keine bleibenden Verletzungen haben. Laut der WHO warten in Gaza noch rund 5000 schwer verletzte Kinder auf eine Behandlung. Malaks Operation verläuft erfolgreich. Für sie geht es bald nach Ägypten und vielleicht irgendwann zurück in ihre Heimat.
Weitere Nachrichten des Tages, Susanne, mit dir.
In München ist am Abend der Opfer des Anschlags vom vergangenen Donnerstag gedacht worden. Im Liebfrauendom fand ein Gottesdienst statt. Landesbischof Kopp sagte, die Trauer und der Schock über die Tat blieben für immer bei den Angehörigen. Ein 24-jähriger Afghane war mit seinem Auto in einen Demonstrationszug in der Münchner Innenstadt gefahren. Eine 37-jährige Mutter und ihre 2-jährige Tochter starben an ihren Verletzungen. Seit Freitag wird der Papst im Krankenhaus behandelt. Jetzt ist klar, Franziskus muss länger dort bleiben. Laut den Klinikärzten leidet der 88-Jährige an einer Atemwegserkrankung, die durch mehrere verschiedene Erreger verursacht wurde. Sein Gesundheitszustand sei aber stabil und fieberfrei. Für den Rest der Woche hat der Vatikan vorsichtshalber alle Termine von Franziskus abgesagt. Auf dem Flughafen der kanadischen Stadt Toronto ist eine Regionalmaschine vom Typ Bombardier CRJ-900 verunglückt. Der Delta Airlines Flug war in Minneapolis gestartet. Nach der Bruchlandung kam die Maschine kopfüber zum Stehen. Alle 80 Menschen an Bord überlebten. Mindestens 8 von ihnen wurden verletzt. Die Suche nach der Unglücksursache dauert an.
Wenn diese Türen sich öffnen, dann ist Millionen von US-Amerikanern klar, welcher Wochentag ist. Nämlich Samstag. Genauer Samstagnacht oder im Original Saturday Night Live. Und das heißt es seit nun schon 50 Jahren. Die legendäre Comedy-Show aus New York war eine Revolution. Eine live präsentierte Fernsehunterhaltungsshow, die mit ihren Sketchen und Music Acts die aktuellen Entwicklungen des Landes aufgreift. Als Gastgeber fungiert immer wechselnd ein Promi. Das Ensemble ist zu der Keimzelle berühmter amerikanischer Comedians geworden. Dan Aykroyd, Eddie Murphy, John Belushi, Will Ferrell, Tina Fey. Die Liste könnte man endlos fortführen. Und so wurde die große 50. Geburtstagsgala auch zum Wiedersehen mit vielen alten Bekannten. Aus New York, Marion Schmickler.
Ein paar Töne reichen und der ganze Saal rockt. Jimmy Fallon als Blues Brother heute. Und die echte Band 1978. Sie alle sind durch diese Show berühmt geworden. Für mich hat sich ein Traum erfüllt. Schon als kleiner Junge habe ich mir gewünscht, bei Saturday Night Live dabei zu sein. 50 Jahre später bin ich hier und der glücklichste Mann der Welt. 50 Jahre Saturday Night Live. Jeden Samstag 90 Minuten aus dem Rockefeller Center. Zur Geburtstagsgala kommen sie alle. Die Show ist Kult, Talentschmiede für Musiker und Komiker. Es gibt nichts Schöneres, als sonntagsmorgens aufzuwachen und am Abend vorher einen guten Auftritt hingelegt zu haben bei Saturday Night Live. Im legendären Studio 8H gibt's zum Jubiläum viel Nostalgisches. Sketche, die die Zuschauer kennen und lieben. Mal skurril, mal ernst. Mal wie hier in neuer Starbesetzung mit Meryl Streep, aber immer am Puls der Zeit. Ich bin schon als Kind lange aufgeblieben, um jeden Samstag die Show zu gucken. Als New Yorkerin ist das mit das Coolste, auf das wir stolz sein können. In der derzeitigen politischen Situation und der Welt an sich braucht man doch was zum Lachen. Es passiert so viel Schlechtes. Politik und Satire, ein Erfolgsrezept. Die alter Egos von Politikern sind legendär. Das Duell zwischen Donald Trump und Hillary Clinton etwa. Dieser Mann kann doch nicht oberster Befehlshaber werden. Er ist ein Tyrann. Der sagt, Klimawandel gibt's nicht, von China erfunden. In der Geburtstagsgala kommt Trump auffallend wenig vor und Fernsehkritiker Bill Carter wundert's nicht. Was er sagt, ist so lustig, dass es unmöglich ist, das noch zu toppen. Die Autoren der Show wissen, dass sie den Zuschauern nicht zu viel davon zumuten dürfen, weil sie dann abschalten. Die Leute fühlen sich jetzt schon überwältigt. Eine neue Herausforderung für die Macher von Saturday Night Live. Doch die haben schon viele Stürme erlebt und wissen, je schlechter die Zeiten, desto größer das Bedürfnis nach Unterhaltung.
Und zum Ende der Sendung haben wir das Bedürfnis nach Wetteraussichten. Stefan, wie sind die?
Ja, Ingo, auf jeden Fall weiterhin erstmal knackig kalt. Frostig war es ja zum Beispiel auch in der vergangenen Nacht. Wir gucken jetzt ausnahmsweise mal zurück. Normalerweise immer direkt in die Zukunft, aber wir müssen auf jeden Fall mal über diesen Wert hier sprechen. Minus 23,0 Grad. Das war die Tiefsttemperatur heute Morgen in Marienberg-Kühnheide im Erzgebirge. Das war die kälteste Station bei uns in Deutschland. Aber es geisterte heute noch ein weiterer Wert durch die Medien, nämlich minus 20,9 Grad in Anklam im Mecklenburg-Vorpommern. Das war kein Rekord und das war auch keine Temperatur, die wie üblich in 2 Meter Höhe gemessen wurde, was die sogenannte Lufttemperatur wäre, sondern in 5 Zentimeter Höhe, also die Erdbodentemperatur. Ein großer Unterschied. In der Luft waren es nämlich minus 13,1, also nicht so kalt. Und der Rekord noch ganz kurz von 1956, der lag bei minus 36 Grad. Auch da war waren wir meilenweit von entfernt. Kalt und klar geht es auch durch die kommende Nacht. Einzig im Süden, da haben wir noch richtig viele Wolken, zum Teil auch Nebelfelder, die ziemlich zäh sind und durchhalten können. Das gilt auch für manche Nebelfelder in der Landesmitte. Ansonsten für die meisten morgen viel Sonnenschein. Lediglich ein paar dünne Schleierwolken ziehen mal von Westen her auf, aber nur Dekoration. Die Temperaturen gehen zurück. Heute Nacht auf -3 Grad am Oberrhein bis -24 Grad nochmal am Erzgebirge. Morgen tagsüber, da liegen wir dann bei Höchstwerten meistens zwischen -2 und +5 Grad. Die weiteren Aussichten, es geht mit Hochdruckwetter erstmal weiter. Am Donnerstag wird es deutlich milder und auch etwas wolkiger von Westen her.
Ja, gut, dass ihr das eingeblendet habt, sonst hätte ich es nicht geglaubt. -24 Grad, das wird echt knackig kalt im Erzgebirge.
Ja.
Stefan, vielen Dank für diese Aussichten. Soweit die Tagesthemen für heute. Mit der Bundestagswahl geht es hier im Ersten auch jetzt im Anschluss weiter.
Genau, und zwar mit dem Wahlkampf der Klein- und Kleinstparteien, für die der vorgezogene Wahltermin eine Herausforderung ist.
Die Tagesthemen dann morgen Abend wieder. Für Sie hier an dieser Stelle begrüßt dann Jesse Wellmer Sie. Bis dahin eine gute Nacht noch.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.